Guten Morgen. Ich begrüße Sie recht herzlich. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Matthias Lotz. Ich bin der kleinste Sohn vom Pfarrer Lotz. Wir wohnen in Mannheim. Wenn Sie noch nicht wissen, wo Sie heute Mittag zum Mittag essen sollen und in die Sonne fahren wollen, hinter Darmstadt ist Kaiserwetter. Keine einzige Wolke am Himmel, zumindest heute Morgen. Ich hatte vorhin in der Schriftlesung eine Frage gestellt, wer die Verantwortung für unser eigenes Herz hat. Und die Antwort war ziemlich deutlich: wir selber. Und jeder Christ, der die Verantwortung für sein Herz übernimmt, stellt sich irgendwann diese eine Frage. Nämlich: was ist da in meinem Herzen, das meine Beziehung zu Jesus Christus immer wieder stört? Gibt es da irgendetwas, was ich vielleicht nicht auf Anhieb sehen kann, wofür ich aber trotzdem die Verantwortung trage? Ich möchte Sie heute Morgen einladen zu einer Entdeckungsreise ins eigene Herz, um diese Frage zu beantworten: was ist da, was meine Beziehung zu Jesus Christus immer wieder stört? Wenn man die Beziehung von Christen im Allgemeinen betrachtet, lassen sich zwei Probleme feststellen. Wenn man die Beziehung von Christen zu Jesus betrachtet, sind zwei Probleme allgemein zu entdecken. Das eine ist: das Gute wird weniger. Das ist die Gefahr des Einschlafens. Mit Begeisterung hatte man zugesagt, in einer speziellen Sache mitzubeten. Und als die Betroffenheit nachlässt, hört das Gebet auf. Man hatte sich extra den Wecker eine halbe Stunde früher gestellt, um intensiv morgens in der Bibel zu lesen. Aber mittlerweile klingelt der Wecker wieder zur gewohnten Zeit. Das Gute wird weniger. Aus einer engagierten Mitarbeit in der Gemeinde droht schnell eine alltägliche Pflichterfüllung zu werden. Und das zweite Problem ist: das Schlechte im Leben wird mehr. Schlechte Angewohnheiten zum Beispiel muss man sich überhaupt nicht angewöhnen, die kommen von ganz alleine. Zum Beispiel negatives Reden über andere. Und wenn einer damit anfängt, da geht es schnell rum wie die Seuche und einer steckt den anderen damit an. Seit diesem einen Streit macht sich Bitterkeit im Leben breit, die interessanterweise auch die Beziehung zu Jesus behindert. Interessanter Zusammenhang. Wenn wir jetzt austauschen würden, könnten wir bestimmt noch viele Beispiele dazu bringen. Das Gute wird weniger und das Schlechte wird mehr. Paulus beschreibt das Dilemma mit den Worten: das Gute, das ich tun will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht tun will, das tue ich. Und was den geistlichen Bereich angeht, müssen wir diese beiden Probleme als Sünde bezeichnen, die aus unserem Herz aufsteigen wie Rauch. In gut 300 Monaten werden wir silberne Hochzeit feiern. Wir haben vor gut einem Monat geheiratet und ich habe mich schon daran gewöhnt, von meiner Frau zu sprechen. Anke hat ein Jahr lang in China studiert und ich habe sie dort über Ostern besucht. Und auf dem Rückflug hatten wir eine Flughöhe von über 10 Kilometern und ich schaue aus dem Fenster, also es war weiter als von der Kanzel, und sehe plötzlich den Boden unten und bekomme einen Schreck. Später habe ich gehört, da war das Uralgebirge, das selbst ein paar Kilometer hoch ist. Und ich habe versucht, etwas zu erkennen. Da waren zugefrorene Bergseen, ich habe versucht, Dörfer zu sehen und einige Male habe ich eine Rauchsäule aufsteigen sehen. Und wenn man in der Natur eine Rauchsäule aufsteigen sieht, dann kann man sich sicher sein, dass da irgendwo ein Feuer ist. Und unter unseren alltäglichen Sünden, unter dem Rauch unserer alltäglichen Sünden, da brennt auch ein Feuer. Es ist das Feuer der Rebellion gegen Gott. Jemand hat einmal gesagt: wir werden das mit der Sünde erst dann verstehen, wenn wir die Sünde beginnen, gegen Gott zu sehen. Vor dem Hintergrund wird eines klar: das Schlimme an unseren Alltagssünden ist nicht in erster Linie, dass wir uns damit selber schaden oder dass wir damit anderen schaden, sondern das Schlimme an der Sünde ist immer in erster Linie, dass wir damit gegen Gott rebellieren, gegen den Gott, der uns so unendlich liebt. Wir neigen dazu, gegen Gott zu rebellieren, auch wenn wir Christen sind. Martin Luther nannte das: das ist der alte Adam in uns, der nicht sterben will. Wir sind heute dabei, nach Ursachen zu forschen. Deswegen müssen wir uns jetzt auch eine Frage stellen, nämlich die: warum neigen wir dazu, gegen Gott zu rebellieren? Eine Antwort können wir finden, wenn wir chronologisch vorgehen. Die erste Rebellion in der Bibel ist die von Satan im Himmel. Einen Bericht darüber finden wir in Hesekiel 28. Da wirft Gott dem Satan vor: Dein Herz überhebt sich, als wäre es eines Gottes Herz. Du bist stolz geworden. Satan wollte selber Gott sein. Die zweite Rebellion finden wir im ersten Buch Mose. Im Paradies, da spricht die Schlange zu Eva und sagt: Wenn ihr von dieser Frucht esst, dann werdet ihr sein wie Gott. Die hatten im Paradies absolut alles. Das Einzige, was ihnen fehlte, sie waren nicht wie Gott. Und dieser Gedanke, erhoben zu werden, der hat ihnen gefallen. Und deswegen haben sie von der Frucht gegessen und damit gegen Gott rebelliert. Diese Selbsterhöhung ist die Wurzel der Rebellion, selber Gott sein zu wollen. Und damit ist sie auch die Wurzel der Sünde. In der Bibel werden dafür im Wesentlichen zwei Begriffe verwendet. Der eine ist Hochmut und der andere ist Stolz. Ich möchte gerne im Weiteren den Begriff Stolz dafür verwenden. Zeichnet sich durch drei Eigenschaften aus. Eine ist schon genannt. Es ist die Wurzel der Rebellion und damit die Wurzel der Sünde. Zum Zweiten, er lässt sich im eigenen Leben furchtbar schwer entdecken. Und die dritte Eigenschaft resultiert aus der zweiten, nämlich, weil es schwer zu entdecken ist, wird viel zu wenig darüber geredet und noch weniger dagegen getan. Und aus diesem Grund kann sich der Stolz im Leben von Christen ausbreiten und die Beziehung zu Jesus stören und auch zum Beispiel ganze Christengruppen und Gemeinden stören. An der Stelle noch zwei Vorbemerkungen. Es gibt eine positive Form von Stolz, die nicht gemeint ist. Wenn Sie zum Beispiel Kinder haben, die gute Noten aus der Schule mitbringen und sagen, ich bin stolz auf euch, dann ist es eine positive Form von Stolz, eine Form von Dankbarkeit. Oder wenn jemand in der Schule schlechte Noten schreibt und sagt, ich fange jetzt endlich an zu lernen, dass aus mir auch noch etwas wird, dann ist das kein Stolz, sondern Vernunft und Fleiß, der aufkommt. Sie merken, es ist gar nicht einfach abzugrenzen. Der Stolz, der gemeint ist, das ist der schmutzige Stolz, der sich erhebt und der selber Gott sein will. Und die zweite Vorbemerkung, wenn Sie dazu neigen, sich selber anzuklagen, dann sollten Sie das Thema Stolz im eigenen Leben nicht alleine angehen, sondern mit Hilfe von jemand anders, zum Beispiel mit Hilfe eines Seelsorgers. Wir suchen nach Ursachen, deswegen müssen wir uns die Frage stellen, wo können wir in der Bibel mehr über Stolz erfahren? Ich möchte Sie mitnehmen in eine Zeit in Juda, einige Jahre nach König David. Da lebte ein König, der hieß Usia. Die Geschichte von ihm finden wir im zweiten Buch Chronik im Kapitel 26. Und aus Zeitgründen werde ich den Anfang erzählen. Er herrscht über 50 Jahre, genau 52 Jahre in Juda, und er bekommt von Gott ein großartiges Prädikat. Ein Mann, der tut, was dem Herrn wohlgefällt. Und er sucht den Namen des Herrn. Und dann kommt eine Segensliste. Er gewinnt gegen die wichtigsten Feinde, zum Beispiel die Philister. Er errichtet große Bauwerke, was auch ein Zeichen von Ehre ist. Er hat eine große, kräftige Armee und er hat eine Rüstungsindustrie, die über die Grenzen des eigenen Landes hinaus bekannt war, sogar bis nach Ägypten. Und ab Vers 15 lesen wir: Und sein Name drang weit hinaus, weil ihm wunderbar geholfen wurde, bis er sehr mächtig war. Und als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. Denn er verging sich gegen den Herrn, seinen Gott, und ging in das Haus des Herrn, um auf dem Räucheraltar zu räuchern. Aber der Priester Asaja ging ihm nach und 80 Priester des Herrn mit ihm, zuverlässige Leute. Und sie traten Usia dem König entgegen und sprachen zu ihm: Es gebührt nicht dir, Usia, dem Herrn zu räuchern, sondern den Priestern, den Söhnen Aaron, die geweiht sind, zu räuchern. Geh hinaus aus dem Heiligtum, denn du vergehst dich und es wird dir keine Ehre bringen vor Gott, dem Herrn. Da wurde Usia zornig, als er bereits ein Räuchergefäß in der Hand hatte, um zu räuchern. Und wie er so über die Priester zornig wurde, brach der Aussatz aus an seiner Stirn vor den Augen der Priester im Hause des Herrn am Räucheraltar. Und der hohe Priester Asaja wandte das Angesicht ihm zu und alle Priester. Und siehe, da war der König aussätzig an seiner Stirn, und sie stießen ihn fort, und er eilte auch selber hinauszugehen, denn seine Plage war vor dem Herrn. So war der König Usia aussätzig bis an seinen Tod und wohnte als Aussätziger in einem besonderen Haus. Der Schlüsselvers ist der Vers 16, da heißt es: Und als er mächtig geworden war, überhob sich sein Herz zu seinem Verderben. In anderen Übersetzungen heißt es auch, dass er stolz geworden ist. Der Hosea ist kein Einzelfall. Vielleicht kennen Sie die Geschichte im Buch Daniel, da fordert Daniel den mächtigsten Mann der Welt auf, den König von Babylon, Nebukadnezar, und sagt: Bete du meinen Gott an. Und der Nebukadnezar antwortet sinngemäß: Nö, keine Lust. Und vielleicht kennen Sie die Geschichte, er wird wie in ein Tier verwandelt, er verliert seinen Verstand und sein Königreich. Gott nimmt Stolz absolut ernst. Vielleicht können Sie beim Mittagessen mal ein Quiz machen, wen es in der Bibel noch alles erwischt hat. Immer dort, wo Sünde auftritt, kann man das darauf zurückführen. In den Sprüchen heißt es im Vers 16, Vers 5, ein stolzes Herz ist dem Herrn ein Gräuel. Und im Jakobusbrief heißt es, Gott widersteht den Hochmütigen. Hui, sagen Sie jetzt vielleicht, wie ist das denn, wenn sich Stolz im Leben ausbreitet? Wenn wir das Leben von Hosea betrachten, der war über 50 Jahre lang König. Wenn der heute gestorben wäre, hätte er 1948 angefangen. Nur, dass wir mal eine Vorstellung von diesem langen Zeitraum haben. Und man könnte ihn heute als absoluten Vorzeigechrist bezeichnen. Der hat wirklich Gott gefürchtet und alles richtig gemacht und er ist mit Segen und Ehre überhäuft worden. Ich habe in Mannheim einen guten Freund, der vor ein paar Jahren angefangen hat, Zeltlager zu veranstalten für Jungscha-Kinder. Das sind dieses Jahr schon 140 mitgefahren, aus ganz schwierigen Familien zum Teil, und da kommen immer Mengen zum Glauben an Jesus, weil sie sehen, wie schön das ist. Und er ist vom ersten Tag an dafür nur mit Komplimenten und mit Ehre überhäuft worden. Toll, dass du das angefangen hast. Und er hat mir erzählt, irgendwann gab es da eine Zeit, da hat er gemerkt, dass seine Beziehung zu Jesus völlig kaputt war. Und er hat sich gefragt, woran das liegt. Und dann hat er festgestellt, dass er die ganze Ehre, die gekommen ist, nicht an Gott weitergegeben hat, sondern er hat sie selber für sich eingesteckt. Stolz gibt die Ehre nicht an Gott weiter, sondern steckt sie für sich selber ein. Die eigene Ehre steht im Mittelpunkt. Das ist eine Gefahr für alle die, die zum Beispiel hier im Vordergrund stehen und viel von der Ehre abbekommen. Das ist aber auch eine Gefahr für alle die, die überhaupt keine Ehre abbekommen. Wenn man zum Beispiel im Hintergrund arbeitet und ackert und eine ganze Menge leistet und dann kommt überhaupt kein Dank und keine Anerkennung, da kann es vorkommen, dass man fürchterlich sauer wird und sich aufregt. Und warum? Weil es einem nur um die eigene Ehre geht. Stolz stellt die eigene Ehre in den Mittelpunkt. Der König Hosea regiert insgesamt 52 Jahre und er hatte nie Probleme gehabt mit den Geboten Gottes. Er muss sie alle gekannt haben. Und als er stolz wurde, geht er in den Tempel und er kennt die Opfervorschrift eigentlich, dass nur die Priester opfern sollten. Aber als er stolz wurde, veränderte sich sein Verhältnis zu den Geboten Gottes, zu den Worten Gottes. Kennen Sie das auch? Wenn die eigenen Ideen nicht mit den Geboten Gottes übereinstimmen, dann muss man manchmal ein bisschen drehen und dann klappt es wieder. Das heißt, die eigenen Vorstellungen stehen höher als die Gebote Gottes. Und wenn sich dann das Gewissen regt, dann denkt man schnell, naja, ich schade damit ja niemandem. Aber eines haben wir heute schon gelernt, das Schlimme an der Sünde ist nicht, ob sie irgendjemandem schadet, sondern das Schlimme an der Sünde ist immer in erster Linie, dass sie gegen Gott ist. Stolz erhebt sich gegen Gottes Gebote im Speziellen, wie der Hosea das getan hat, als er sich über die Opfervorschriften hinweggesetzt hat, und Stolz erhebt sich über Gottes Wort im Allgemeinen. Stolz sagt zum Beispiel, man muss nicht alles glauben, was in der Bibel steht. Vielleicht erschrickt man bei einer Passage in der Bibel und sieht dann, ach, das hat ja nur der Paulus geschrieben, ist ja nicht so schlimm. Wenn das Jesus gesagt hätte, dann wäre das vielleicht was anderes. Stolz erhöht sich über das Wort Gottes. Der Hosea kommt in den Tempel rein. Und es hat sich schon irgendwie die Runde gemacht, dass er etwas ganz Fürchterliches tun möchte und er wird erwartet. 80 Priester stehen vor ihm. Wenn Sie sich diese Bankreihe hier vorstellen und die wäre rammelvoll wie an Weihnachten, also gut 8 Personen pro Reihe, dann sind das 80 Personen. Und die standen vor ihm, viele von denen hat er bestimmt auch persönlich gekannt. Und sie sagen ihm auf den Kopf zu, mach das nicht, Usia. Und wie reagiert der Usia? Der regt sich auf, der wird zornig. Er überhebt sich über die Leute, über die Priester. Stolz ist mehr darauf bedacht, einen Streit zu gewinnen, als einen Freund zu behalten. Stolz wartet bei Missverständnissen und Konflikten immer darauf, dass der andere sich entschuldigt, würde nie auf die Idee kommen, das selber zu tun. Stolz unterhält sich gern über die Fehler von anderen, aber nie über die eigenen. Der Usia hätte vielleicht gern über irgendwelche Probleme von anderen gesprochen, aber seine eigenen Probleme, die waren nicht angesagt. Was ganz aktuell ist, jede Form von Fremdenhass ist das Überheben über andere und ist die Folge von Stolz. Daraus sehen wir, dass es nicht nur ein Problem von uns Christen ist, sondern dass das die ganze Bevölkerung betrifft und dass sich ganze Völker ins Unglück stürzen, weil sie sich über andere erheben. Schlimm genug, kann man sagen, dass Stolz die eigene Ehre in den Mittelpunkt stellt, sich über das Wort Gottes erhebt und über andere Menschen. Aber die vielleicht tragischste Eigenschaft vom Stolz ist die, dass Usia im Tempel steht und 80 Priester stehen vor ihm und sagen ihm auf dem Kopf zu, du stürzt dich mit dem, was du tust, ins eigene Verderben. Wir sind die Söhne Aarons, wir dürfen opfern und sonst niemand. Und der Usia, der hätte das eigentlich wissen müssen. Der hat es ja in den letzten 50 Jahren auch richtig gemacht. Aber in dem Moment, als er stolz geworden ist, hat er ganz offensichtlich keinen Blick mehr für die Konsequenzen seines Handelns gehabt. Stolz kann das Leben nicht mit den Augen Gottes sehen, sondern macht blind. Ich habe mich an der Stelle gefragt, ob er nicht sehen konnte oder ob er nicht sehen wollte. Er hätte es ja wissen müssen und deswegen haben wir Grund zur Annahme, dass er vielleicht gar nicht sehen wollte. Dem König David ging es ähnlich. Ich kenne Sie die Geschichte, er hatte mit Bathseba Ehebruch begangen, das ist mal interessant nachzulesen, und dann versucht er, ihren Mann zu betrügen, und als das nicht klappt, da denkt jeder Leser, David, hör doch auf, bekenn deine Sünde vor Gott und steig da endlich aus. Aber David hat überhaupt keinen Blick und er lässt den Mann von der Bathseba sogar noch umbringen. Keinen Blick für die Realitäten Gottes. Stolz macht blind. Heute fällt eine Form der geistlichen Blindheit besonders häufig auf. Das ist das Problem, eigene Fehler nicht sehen zu wollen. Da wird zum Beispiel über Probleme des Glaubens oder der Gemeinde diskutiert. Und Stolz zeigt sich dadurch, dass immer nur die anderen schuld sind, dass immer nur die anderen die Verantwortung haben und dass eigene Fehler systematisch ausgeklammert werden. Ich habe mich da schon ganz häufig bei erwischt, dass man stundenlang über irgendwas redet und noch keine Minute über die eigenen Fehler nachgedacht hat. Es gibt auch Christen, die sagen, ich komme nicht mehr in die Gemeinde oder ich gehe nicht mehr in den Hauskreis. Und wenn man dann fragt, warum, dann werden meistens irgendwelche Gründe, Umstände genannt oder irgendwelche Personen, die ganz konkret dran schuld sind. Aber die eigene Verantwortung wird meistens in den Hintergrund geschoben. Stolz ist also nicht nur blind für die eigenen Fehler, sondern ist auch nicht bereit, die Verantwortung zu übernehmen. Stolz sucht die Schuld nie bei sich selbst, sondern nur bei anderen. Und so wird das eigene Herz für das eigene Leben systematisch zerstört. Und der König Usia, wir lesen es, der muss sterben. Stolz führt das eigene Leben in die Sackgasse. Und die Predigt, die steckt in dieser Stelle eigentlich auch in einer Sackgasse. Ich hatte am Anfang gesagt, jeder, der bereit ist, Verantwortung für sein Herz zu übernehmen, stellt sich eine Frage. Und jetzt stellen wir fest, Stolz ist gar nicht bereit, Verantwortung zu übernehmen. Es ist wie eine Katze, die sich in den Schwanz beißt. Stolz ist blind. Ich weiß nicht, ob Sie die Rockgruppe U2 kennen. Die singen in einem Lied, No one is blinder but the one who refuses to see. Das heißt auf Deutsch, niemand ist blinder als der, der sich weigert zu sehen. Stolz führt zu einer Blindheit, die nicht sehen will. Und vielleicht ist das ein Grund, warum Gott in der Bibel schreibt, ein stolzes Herz ist mir ein Gräuel, es will nicht sehen. Und Gott widersteht den Hochmütigen. Aber Gott wäre nicht Gott, wenn er hier nicht einen Ausweg gesucht hätte. Der Usia musste sterben, aber bei Daniel, wenn Sie das Buch mal aufschlagen, geht die Geschichte weiter. Der Nebukadnezar wollte nicht beten, er hat seinen Verstand verloren und wie ein Tier im Gras gelebt und das Königreich wurde ihm weggenommen. Und nach 7 Jahren, lesen wir in Daniel 4, Vers 33, passiert das. Zur selben Zeit kehrte mein Verstand zu mir zurück und meine Herrlichkeit und mein Glanz kam wieder an mich zur Ehre meines Königreiches. Und meine Räte und Mächtigten suchten mich auf und ich wurde wieder über mein Königreich eingesetzt und gewann noch größere Herrlichkeit. Darum lobe, ehre und preise ich Nebukadnezar, den König des Himmels, denn all sein Tun ist Wahrheit und seine Wege sind recht. Und wer stolz ist, den kann er demütigen. Gott hat seine Keule ausgepackt und hat den Nebukadnezar die Demut gelehrt. Der David war in Sünde verstrickt und dann schickt Gott ihm den Propheten Nathan, erzählt ihm eine Geschichte von dem armen Bauern, der ein kleines Schaf hat, das er wie seine eigene Tochter hält. Und ein reicher Bauer mit vielen Schafen, der Besuch bekommt und zum Essen schlachtet er das Schaf vom armen Bauer und serviert es seinen Freunden. Und Nathan fragt David, was soll mit diesem reichen Mann passieren? Und David sagt, der soll sterben, Todesurteil. Und dann sagt Nathan zu ihm, du bist dieser Mann. Und da gehen David plötzlich die Augen auf. Die Wahrheit von Gott kommt wieder in sein Leben und er übernimmt die Verantwortung. Wir haben vorhin den Psalm 51 gehört, was er betet, als er bereut und die Verantwortung übernimmt. Ich weiß nicht, ob Sie das Problem Stolz in Ihrem Herzen schon kennen. Vielleicht hat Gott Ihnen das schon vor vielen Jahren gezeigt, vielleicht hat Gott Ihnen das heute Morgen aufgedeckt. Wir haben das Problem alle in uns. Vielleicht geht es Ihnen aber auch so, wie dem Mann in Haiti, der Johannes Schürer, der Missionar, hat schon mal eine Geschichte erzählt, ich weiß nicht, ob sie ganz wahr ist. Da hat ein Pfarrer eine feurige Predigt gehalten mit dem Hauptthema, du sollst nicht stehlen. Und sein Beispiel war, stehl nicht die Ziegen deines Nachbarn. Und am Ende der Predigt kam jemand zu ihm und sagte, wenn du Hühner gesagt hättest, hättest du mich gehabt. Es kann durchaus sein, dass mit dem, was dem Osir passiert ist, nicht alles abgedeckt ist, was den Stolz betrifft. Und ich möchte Sie heute Morgen einladen, so zu beten, wie David das getan hat. Herr, erforsche mein Herz und zeige mir, was drin ist, damit man die Verantwortung übernehmen kann. Ich möchte Sie herausfordern, gegen Stolz zu kämpfen. Und wie geht das? Der Kampf gegen Stolz hat in der Bibel einen Namen. Demut. Ich werde die Demut jetzt nicht weiter ausführen. Martin Luther wurde mal gefragt, was die 3 größten Tugenden sind. Und er sagte, erstens Demut, zweitens Demut, drittens Demut. An der Stelle eine kurze Definition. Demut ist das exakte Gegenteil von Stolz. Demut stellt die Ehre Gottes in den Mittelpunkt. Demut achtet das Wort Gottes höher als die eigenen Vorstellungen. Demut achtet andere Menschen höher als sich selber. Bitte nicht mit Gutmütigkeit verwechseln. Gutmütigkeit möchte es allen Menschen recht machen und ist eigentlich eine Charakterschwäche und hat mit Demut gar nichts zu tun. Demut richtet sich nach den Vorstellungen Gottes. Und Demut übernimmt gerne die Verantwortung. Und das ist ein Kampf, der nie zu Ende gehen wird, aber wir können mit Jesus Christus auf der Siegerseite kämpfen. Und wenn wir den Kampf gegen Stolz führen, dann wird dem Stolz immer mehr der Boden entzogen und diese bitteren Früchte, die im Leben auftauchen, die werden schwächer. Und die Beziehung zu Jesus Christus, die wird immer stärker und wird unsere Beziehung immer mehr ausfüllen und er kann uns immer mehr an den Ort stellen, wo er uns haben will, damit wir die Sachen tun können, die er von uns möchte. Und ich möchte an der Stelle mit einem Bild schließen. Der Segen Gottes wird in der Bibel immer als Flüssigkeit bezeichnet. Der Segen fließt und Flüssigkeiten fließen bekanntlich von oben nach unten. Wenn das ein stolzes Herz wäre, kriegt es genau so viel vom Segen Gottes mit. Ich kann jetzt nicht schütten, weil ich nicht weiß, ob das jemand nachher wegwischt. Ein demütiges Herz, das erhöht Gott. Und dann schaut das Verhältnis so aus. Und dann fließt der Segen Gottes und wir lesen in der Bibel, dass er überschwänglich fließt. Amen.